Ich bin Vater, hatte aber keinen. Mein Podcast-Partner ist kein biologischer Vater, wird aber von allen Pater genannt. Und über uns steht Gott, der Vater. Wie baut man sich ein Vaterbild, wenn die Blaupause fehlt? Darüber reden wir heute, bei Zeiten des Aufatmens, und zwar jetzt.
Hallo, mein Name ist Pater Christian Modemann, ich bin Jesuit, Priester, Lehrer hier in Hamburg.
Und ich bin Christian Busmann, Journalist, Autor fürs Fernsehen und wir sprechen wie immer über Glaubensthemen, ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen oder auch Fragen, die uns in unserem Alltag begegnen. Und bevor wir loslegen, wird erstmal wieder zusammen gebetet. Es gibt ein Gebet, das Christian rausgesucht hat, was auch zum Thema passt. Gerne mitbeten.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Strahlender Gott, ich habe die Arme erhoben, die Augen weit geöffnet, die Brust gereckt, den Mund zu einem Lächeln geöffnet, die Stirn zum Himmel gerichtet. Ich schaue, ich warte, ich lausche. In den Adern ist nicht Blut, was dann? Freude. Amen.
Amen. Das ist schön. Ich hatte sofort ein Bild und dann endet es mit Freude.
Janusz Korczak, ein großer Pädagoge, der sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie Kinder, wie Eltern, wie Menschen miteinander groß werden können.
Ist aber nicht nur für Kinder jetzt gedacht, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nein, es ist, finde ich, überhaupt eine Haltung des Betens, des Sich-Ausrichtens für Kinder und Erwachsene.
Ja, wir reden über das Vatersein. Das hat mich ja damals überrascht, als du das geschrieben hast. Mensch, lass doch mal über das Vatersein sprechen. Du hast auch ein Buch drüber geschrieben. Ich habe ein Buch drüber geschrieben und du hast geschrieben, du hast auch ein Buch drüber geschrieben. Lass uns das doch mal zum Thema machen. Wieso ist das so ein Thema für dich?
Also ich bin jetzt ja über 50, bin eben kein Vater geworden, aber heiße Pater. Und viele Leute stolpern darüber, wenn sie mich anreden, wie sollen wir sie denn anreden oder fragen oder reden mich mit Herr Modemann an oder so. Das ist auch alles in Ordnung. Ich lege da nicht Wert auf diesen Titel. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine Frage im Leben, wo kann ich auch was weitergeben, wo kann ich Leben schenken, Leben weitergeben. Ich glaube, dass das ganz zentral ist und je älter wir werden, ich weiß es nicht, aber die Frage, wo ist Leben und wo kann ich auch dem Leben dienen? Und da ist natürlich diese Frage, was mache ich, wenn ich Priester bin und eben nicht verheiratet bin, sondern in einer Ordensgemeinschaft wird, glaube ich, gerade in so einem Alter, wo ich jetzt nicht also Nichten habe, ich keine Neffen, aber die sind in der Schule und feiern Erstkommunion oder gehen jetzt auf die weiterführende Schule und so weiter. Das begleite ich so ein bisschen aus der Entfernung oder freue mich an Kindern von Familien, die ich kenne, die jetzt schon größer sind. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was wäre gewesen, wenn es anders gewesen wäre? Klar. Oder wo schenke ich auch anderen Leben weiter. Das ist für mich immer wieder eine Frage. Und gerade weil ich eben auf dein Buch gestoßen bin, Schnellkurs für Väter.
Papa to go.
Wie bist du auf die Idee gekommen, darüber zu schreiben, was Vatersein ist?
Also ich bin auf die Idee gekommen, darüber zu schreiben, nach der Geburt unserer ersten Tochter. Die kam ein bisschen früher, die kam 3 Wochen früher und war ein Schreikind, würde man sagen. Das heißt also, die hat von dem Moment an, als sie auf die Welt kam, bis auf ein paar kurze Pausen des Trinkens beim Stillen, hat sie geschrien. Es nahm kein Ende. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Und die Hebamme, die meine Frau und uns dann auch betreut hat, die sagte dann, die besucht ein Jahr, die ersten 6 Wochen, meine ich, ist die Betreuung sozusagen zu Hause. Und die sah also, wie wir von Woche zu Woche immer mehr tiefere Augenringe hatten und einfach fertig waren. Und dann sagte sie auch, ja, und das, die hat dann auch mit dem schreienden Kind dann auf dem Arm, meinte sie dann, ja, ihr könnt euch doch auch an die Schreiambulanz wenden. Das ist dann sozusagen noch für euch auch eine psychologische, eine Beratung, die einem dann einfach helfen, wenn es dann so richtig an die Substanz geht. Und ich sag mal, aus diesem Leid, jetzt würde ich heutzutage das Wort, glaube ich, nicht mehr benutzen, aber damals dachte ich, das ist jetzt hier einfach, was ist das? Warum ist es so? Wir haben uns doch so auf das Kind gefreut und jetzt haben wir ja eigentlich die ganze Zeit immer nur ein Schreien, ein Heulen und wir wissen nicht, damit umzugehen. Aus diesem Impuls heraus ist es dann sozusagen wie so ein kleiner Leitfaden entstanden. Ich wollte gar nicht zu viel dazu schreiben, aber ich dachte, diese große Erwartung, diese große Freude, die du hast auf ein Kind, die haben ja alle, wenn sie wissen, ich werde jetzt Vater oder wir werden Eltern und Es muss aber eben nicht unbedingt so sein, dass es gleich von Anfang an genauso ist, dass man sagt, yeah, super, funktioniert alles toll, sondern es kann eben auch sein, dass es vielleicht gar nicht so ist. Und dass es erstmal, dass man erstmal sozusagen, dass beide Parteien erstmal eine Eingewöhnungszeit brauchen, bis man sich sozusagen gefunden hat. Und das hat bei uns dann doch relativ lange gedauert. Es hat fast ein halbes Jahr gedauert. Und es war mit sehr viel Tränen und wirklich war, ich fand schon auch ein Kraftakt, den wir da am Anfang hatten. So. Und aus diesem Impuls heraus ist es entstanden. Und es hat dann aber, bevor jetzt der Gedanke aufkommt oder der Eindruck entsteht, oh Gott, das Buch handelt jetzt also nur davon, dass jemand also offensichtlich überfordert ist mit der Aufgabe, ein Kind zu begrüßen und zu großzuziehen. Nee, es ist dann sozusagen dann zum Ratgeber geworden für werdende Väter. Also so, dass man schon mal weiß, okay, das kommt alles auf einen zu, das kann man schon vorbereiten und also ganz praktische Sachen und genauso aber auch eben das, was auf ein Paar dann einfach zukommt, ne? Was man vorher erstmal gar nicht auf dem Zettel hat, weil denkt man ja gar nicht drüber nach. Man denkt ja erstmal nur darüber nach, da kommt jetzt jemand und dafür richten wir das Heim schon so ein bisschen her und bauen wie Wickelkommode auf und kaufen das Bett und Kinderwagen und alles, was man so Starter-Set und sowas. Aber was es dann sozusagen im Alltag mit einem macht, diese Dynamik, die es dann bekommt, und das ist ja dann auch bei jedem Kind auch anders, ist ja klar, das ist dann alles in dem Buch drin. So. Und genau, und das ist sozusagen bis heute irgendwie ein Buch, was immer noch gerne gekauft wird, glaube ich, und verschenkt wird.
Das, was man oft hört von Eltern oder werdenden Eltern, ist ja erstmal nur die Freude, beziehungsweise wenn man dann fragt, werden schöne Kinderfotos gezeigt, wird immer das Positive erzählt, ist ja vielleicht auch gut, dass man nicht gleich das Negative immer weiter erzählt, sondern erstmal die guten Erfahrungen. Aber in deinem Buch wird deutlich, da kann es schon auch Schwierigkeiten geben und es ist nicht, man muss darüber nicht schweigen, sondern das kann anderen auch helfen, wenn ich das erzähle, was daran auch herausfordert und schwierig war.
Ja, das fand ich und das finde ich auch bis heute. Ich finde das auch wichtig, dass man sich dazu irgendwie vorher, also wenn es die Möglichkeit gibt, dass man sich da vorher schon mal drauf einstellt oder einschwingt, auch als Paar, dann finde ich das schon ganz gut. Ich kenne auch viele, die dann zu mir gesagt haben, ja, was soll ich jetzt ein Buch vorher lesen? Also das ist doch auch Quatsch. Werde ich dann ja sehen, wie es ist. So bin ich ja auch reingegangen in die Geburt, also in die erste Zeit. Geht mir genauso. Ging mir auch genauso. Und natürlich funktioniert das auch alles ohne Buch. Das ist schon klar. Aber ich finde, da sind schon einfach, das stellt ja das Leben eines Paares von heute auf morgen komplett auf den Kopf. Und das kriegt eine andere Qualität, es ist eine andere Intensität miteinander. Man lernt seinen Partner auch nochmal von der anderen Seite logischerweise kennen, ne? Weil, man, klar, allein die Geburt ist natürlich schon ein Thema, wo ich immer nur erstaunend bin ja dreimal Vater geworden, konnte es zumindest zweimal mitverfolgen. Einmal war ich noch am Einparken, konnte ich nicht dabei sein. So, und da merkt man immer, wie schwach wir Männer sind und wie stark die Frauen sind, wenn man das sieht. Ne? Es ist einfach unbegreiflich. Also das ist schon beeindruckend. Und allein da fängt das ja schon an, dass ich da einfach nur gedacht habe, mein, wie stark Frauen sind, das alles so auch mit dem Körper, am Körper, das alles durchzustehen. Wie oft denke ich da an den Männerschnupfen und wie oft wir uns irgendwie schlecht fühlen und irgendwie, ach, ich kann nicht mehr und so. Und dann denke ich nur an meine Frau und denke, pack mal deinen Kram ein.
Also wenn wir hier über Väter werden reden oder Väter sein reden, dann ist das natürlich eine Perspektive, die wir einnehmen, weil wir jetzt beide Männer sind und ich glaube, ist beiden klar, dass es auch noch eine andere Perspektive bei Eltern gibt und dass das auch gut oft hilft und sehr sinnvoll ist das auch zusammen. Ich habe das bei vielen Freunden, die tatsächlich, Gott sei Dank, glaube ich, noch alle miteinander verheiratet sind, auch mit der ersten Frau, erlebt, dass diese Herausforderungen der Elternschaft nicht aufhören. Mhm. Also du hast in dem Buch über die ersten Monate geschrieben und hast dann nochmal auch ein anderes Buch über die ersten Jahre, glaube ich. Aber ich erlebe jetzt gerade auch bei Freunden, Freundinnen und Freunden, die werdende Erwachsene, also so Pubertät und danach haben, dass die Herausforderungen, Eltern zu sein, auch Vater zu sein, eben nicht aufhören. Dass es immer wieder Grenzerfahrungen gibt, weil die Welt und die Kinder und alles sich so entwickelt, wie es sich halt entwickelt, dass tatsächlich immer neue Herausforderungen da stehen. Eltern, wo die Kinder psychische Schwierigkeiten haben, nicht wissen, wie es nach dem Abitur weitergeht, tatsächlich mit ihrer Identität ringen. Mhm. Diese ganzen Fragen, wo ich so dachte, wow, also das ist ein relativ normales Elternhaus. Die sind behütet aufgewachsen. Die haben alles bekommen, was sie brauchten in ihrer Kindheit, würde ich von außen so sagen. Mhm. Ja, und trotzdem ist es nicht einfach so easy going, sondern da sind immer wieder, stellen sich neue Herausforderungen. Und ich muss an diesen blöden Spruch denken, also Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja. Und das hört, glaube ich, auch nicht auf, also nach den ersten Jahren.
Nee, und zu den doofen Sprüchen gibt's ja auch noch, oder sehr, sehr abgelaufen ist schon kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, die gibt's ja auch noch. Das nimmt sozusagen irgendwie kein Ende. Es verändert sich natürlich insofern, weil irgendwann sind die Kinder so weit selbstständig, dass sie ihr eigenes Zeugs dann irgendwie machen und irgendwie ihren Alltag organisiert oder zumindest von uns organisiert bekommen. Und hast du natürlich irgendwie deine Erziehungsthemen, also sprich, wie erziehst du überhaupt? Also was, oder erziehen ist auch schon mal ein schwieriges Wort, aber wie bist du als Eltern? Du hast die Verantwortung für die Kinder. Und da schwingt man sich dann ein. Da hast du möglicherweise ein Vorbild als Vater gehabt oder meine Frau bei ihrer Mutter oder ihrem Vater. Also man folgt da ja dann irgendwie auch so seiner eigenen Erziehung.
Ja, woran orientierst du dich? Also woran orientierst du dich für dein Vatersein?
Naja, an meinem Vater konnte ich mich schlecht orientieren, weil mein Vater ja so früh gestorben ist. Von daher habe ich ehrlich gesagt wenig irgendwo hingeschielt. Wirklich wenig wohin geschielt und geguckt, ach so, das wäre doch jetzt mal eine Idee. Ich habe natürlich viele Männerfiguren, Vaterfiguren insofern um mich herum getroffen. Ich hatte einen relativ starken Großvater, Onkel, mein Bruder, der selber mit drei Kindern in Führung gegangen ist damals. Also der hatte dann schon drei Kinder, als ich mein erstes bekommen habe. Und da habe ich natürlich dann mal schon gesehen, wie so der Familienalltag läuft. Und das war dann für mich, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so richtig drüber nachgedacht, welchem Prinzip ich da folge, sondern eher so aus dem klugen Menschenverstand heraus. Also einfach aus dem, wie würde ich damit umgehen? So. Und wie zeige ich jetzt meiner Tochter oder meinem Sohn, das ist in Ordnung und das ist nicht gut. Aber grundsätzlich bin ich eher der Typ, der sagt, das, was du vorlebst, ist das, was bei ihnen ankommt. Und das zeigt sich, finde ich, jetzt auch bei meinen Kindern, auch dass ihre Mutter genauso wie ich arbeitet und meine Töchter das für total, es gibt es für sie gar nicht die Vorstellung, dass da eine Mutter die ganze Zeit zum Beispiel nur, in Anführungsstrichen nur, aber dass sie zu Hause ist und sich kümmert für das Rollenmodell, du bist in einer Partnerschaft und beide gehen ihrer Arbeit nach. Ne? Das ist so bei denen angekommen. Am Ende, ich spiele ja nichts den Kindern vor, sondern die sehen mich lachen und die sehen mich weinen und die sehen mich gewinnen und die sehen mich auch scheitern. Und die sehen dann darin, wie ich damit umgehe und können dann für sich ableiten, ob sie damit ähnlich umgehen oder nicht. Ne? Aber du siehst natürlich dann schon immer in den, weil ich sehe ja auch die Kinder lachen und weinen und gewinnen und scheitern und dann sehe ich schon durchaus parallel in der Reaktion.
Ja, also gut, das geht mir ja auch so, also dass ich vieles denke, du bist da deinem Vater in gewisser Weise auch ähnlich. Manches stört mich, manches habe ich auch damals nicht gut gefunden, manches entdecke ich jetzt neu, manches finde ich gut. Du hattest die Großeltern erwähnt, dass dein Großvater für dich eine große Rolle spielte. Ich glaube, dass das in vielfacher Hinsicht auch in religiöser Erziehung so ist. Wenn ich mit Menschen spreche, junge Erwachsene, oft haben die Großeltern eine große Bedeutung als Vorbild, als Sozialisation, als Ansprechpartner, auch nochmal als Ergänzung vielleicht zu den eigenen Eltern, wo vielleicht junge Leute sich oft von den eigenen Eltern absetzen und dann sich nochmal an den Großeltern orientieren. Das sind ja so Wechselspiele, das ist ganz interessant. Und in der Erziehung sind oft auch gerade die Großmütter religiöserweise von großer Bedeutung.
Ja, ich kann das nur sagen. Ich finde, dass Großeltern auch einfach nochmal die entspannteren sind. Die stehen halt nicht so im Stress des Alltags und das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Die haben schon so den Gang raus. Ich kann das jetzt nur aus der eigenen Erfahrung und auch von meiner Schwiegermutter, die dann immer noch zu uns kommt und sich um die Kinder dann kümmert, sagen. Und bei mir war es so, meine Großmutter, ich habe jeden Sonntag mit der Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Das zieht sich wirklich durch meine Kindheit, Jugend. jeden Sonntag da gesessen, die hat extra immer noch Kuchen gekauft und dann haben wir dann da jeden Tag, daraus bin ich so eine richtige Kuchenoma geworden, ne? Also das habe ich von ihr gelernt. Und diese Leichtigkeit, auch wenn richtig viel los ist und viel Stress, die hatte immer noch immer diese Leichtigkeit, so eine Freude und immer, ach ja, das wird schon und so, so unbekümmert. Und das habe ich total aufgesogen. Und deswegen finde ich, Großeltern sind ganz stark und auch wirklich nochmal das Wohlfühlbecken statt manchmal auch gestresster Eltern.
Es ist oft interessant, dass eben gerade wo Eltern auch fehlen, dein Vater ist gestorben, als du relativ jung warst, andere dann an diese Stelle treten und diese Vaterrolle vielleicht auch ein bisschen ersetzen. Bei Ignatius von Loyola, dem Ordensgründer der Jesuiten, war es so, dass seine Mutter relativ früh gestorben ist. Wohl als er kleiner Junge war, er war das 13., das letzte Kind. Ja. Und sein Vater hat ihn dann zunächst aufgezogen, hat ihn dann aber bei seinem ältesten Bruder in die Familie gegeben. Er ist sozusagen in der Familie seines Bruders mit seinen Nichten und Neffen aufgewachsen. Mhm. Und dieser Verlust eigener Eltern hat, glaube ich, zeitlebens bei Ignatius eine große Rolle gespielt, dass er sich dann eben andere Vorbilder suchte, sich auch natürlich von seinem Bruder abgesetzt hat und vielleicht eben auch diese religiöse Suche nochmal verstärkt hat. Mhm. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich? Was ist meine Verbundenheit zum Leben und wo kann ich auch Leben weitergeben? Mhm. Also in dieser Folge zu stehen, ja.
Ja, ich habe dadurch, dass ich keinen Vater gehabt habe und natürlich mal viel von den Erinnerungen meiner Mutter erfahren habe und sie mir dadurch natürlich ein Bild gemacht hat und auch mal von den lustigen Geschichten und natürlich, was er für ein Typ war. Hab also sowohl den Großvater gehabt, Großmutter, die direkt bei uns nebenan gewohnt haben und dann auch einen Bruder, der sich um mich, der 5, 6 Jahre älter ist als ich und der sich halt auch irgendwie total um mich gekümmert hat, das muss ich sagen. Also ist auch heute irgendwie immer noch so eine starke Bindung dadurch, dass er auch wirklich mal vorangegangen ist und der hat sich auch gekümmert und der hat dann irgendwie festgestellt, oh, jetzt kriegt er das in Mathe nicht hin, dann setze ich mich da hin und dann lerne ich noch mit dem, auch weißt du, in einem Alter, wo der eigentlich lieber ins Freibad geht und irgendwie flirten geht und Springerbecken irgendwie Quatsch macht, muss er da mit seinem Bruder, der keine Ahnung von Mathe hat, lernen. Also das sind so, muss ich sagen, der hat dann schon auch eine starke Figur in meinem Leben. Ich habe aber dadurch, dass ich jetzt einen biologischen Vater in meinem Leben dann begegnet bin, also bin ich ja, aber ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, habe ich aber zum Beispiel nicht so eine Schwierigkeit, Gott als Vater zu bezeichnen. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, wo ich jetzt ja auch schon ganz oft auch mal gelesen habe und so und gehört und in Radiosendungen, wo es auch Menschen gibt, die sagen, ja, habe ich totales Problem mit. Das kann ich auch total nachvollziehen. Also gerade wenn es Geschichten gibt, wo der Vater halt aber auch so eine fürchterliche Figur war in der Vita. Ne?
Ja, also das ist vielleicht wichtig an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass das nicht einfach eine Verlängerung dieser Vatervorstellungen und Erfahrungen ist, wenn wir Gott als Vater ansprechen. Und das bei Gott natürlich nicht jetzt männlich oder weiblich, sondern das ist nochmal größer als das, was wir sozusagen in irdischen Kategorien da Vorstellungen haben. Es ist durchaus auch legitim, Gott als Mutter anzusprechen, jenseits von männlich oder weiblich sozusagen da zu denken. Und gleichzeitig hat ja Jesus immer wieder Gleichnisse von Gott als seinem Vater benutzt. Und ich glaube, dass das nicht nur zeitbedingt ist, weil damals halt die Väter eine besonders große Rolle hatten. Im Gegenteil, im Judentum war ja eigentlich die Mutter religiös gesehen, die bis heute für die Weitergabe des Glaubens auch steht. Mhm. Ein jüdisches Kind ist jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist. Mhm. Ja. Trotzdem hat Jesus das nochmal betont und er hat seinen Vater ja ganz liebevoll, also er hat Gott ganz liebevoll als Abba angeredet, was durchaus damals als respektlos gelten konnte, als eine Grenzüberschreitung, so redet man Gott eigentlich nicht an. Deshalb glaube ich auch, dass wir das nicht einfach ersetzen können. Diese Anrede an Gott als Vater, zum Beispiel im Vater unser und das jetzt einfach verändern in Mutter unser, ohne zu verleugnen, dass es Menschen gibt, die schwierige Vatererfahrungen haben. Ja. Mir hat letzt eine Frau gesagt, vielleicht hilft es ja gerade auch sozusagen mit einem anderen Vaterbild, das auch noch mal heilen zu lassen. Das ist, glaube ich, sehr individuell und da muss man vorsichtig sein und gut hinschauen. Ja. Aber das ist durchaus schon sehr bedeutsam für die Botschaft Jesu, das Gleichnis vom barmherzigen Vater bei Lukas 15, das ist so wesentlich für die christliche Spiritualität, dass ich das nicht einfach ersetzen kann.
Wie ist das denn für dich mit dem Vaterbegriff? Ist es für dich irgendwann mal ein Thema gewesen, eigenen Vater und dann der Vater im Himmel? Oder hast du das immer gut voneinander trennen können?
Da habe ich tatsächlich als Kind, als Erwachsener nie so richtig drüber nachdenken müssen, da irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Für mich hat der Vater im Glauben schon eine, mein leiblicher Vater im Glauben schon eine Bedeutung. Gerade auch die Familie meines Vaters war sehr religiös. Mein Großvater ist, als er es dann konnte, im Alter täglich zur Messe gegangen, hat da die Lesung übernommen in so einer kleinen Dorfkirche und hat mich dann auch mitgenommen. Ich habe sehr schöne Erinnerungen auch an meine Großmutter väterlicherseits, die mich immer gesegnet hat. Wenn wir gefahren sind, hat sie ein kleines Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht. Gott schütze dich. Das sind sehr tiefe Erfahrungen, die in dieser Welt, in der auch mein Vater, glaube ich, aufgewachsen ist und wo der Glaube für ihn sehr verständlich, selbstverständlich bedeutsam war. Wir haben viel diskutiert. Seit mein Vater gestorben ist und ich ihn ja auch in den letzten Monaten noch, sagen, in dieser Demenz, in diesem zunehmenden Verfall erlebt habe, ist er mir noch mal näher gekommen auf eine andere Art und Weise. Mhm. Wir haben viel gerungen, viel gestritten. Es war auch nicht so ganz immer einfach mit ihm. Aber jetzt ist auch so ein Stück Dankbarkeit und Versöhnung gewachsen für ihn und erzählt für mich zu denen, die mir ja den Weg zum Leben eröffnet haben. Also erstmal, dass er mir das Leben, das leibliche Leben geschenkt hat. Aber es gibt auch andere Menschen, Männer auf diesem Weg, auch Geistliche übrigens, Pater André Falkner oder irgendwie solche Menschen, die mir etwas vom Glauben vermittelt haben, wirklich weitergegeben haben und wo ich gerne sie auch sozusagen zu diesen geistigen Vätern zähle, die schon im Himmel sind.
Ja. Und wenn jetzt Menschen zu dir kommen in der Seelsorge, hast du da manchmal das Gefühl, das könnte jetzt so eine Nähe, das könnte schon nah an so einer väterlichen Verantwortung, wie du sie wahrnimmst jetzt bei deinen Freunden, Freunden, bei mir, könnte so einer väterlichen Verantwortung schon nah sein?
Ja, in einem erwachsenen Sinn versuche ich das. Ich bin ja auch mit Erwachsenen unterwegs. Und gerade im Blick auf Taufe, auf Aufnahme in die Kirche, auf Firmung sind es Menschen, wo ich schon das Gefühl habe, da wächst die Kirche, da ist etwas Neues, was der Kirche geschenkt wird und ich kann dabei einen Dienst leisten. Mhm. Ja, da habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht, habe ich noch nie so formuliert, aber sozusagen Mutterkirche, ja, und du stehst dabei, so stelle ich mir das vor, im Kreissaal, ja, du stehst dabei und staunst. So geht es mir manchmal bei den Taufen. Ja. Ich stehe dabei und staune. Und gleichzeitig braucht es diese Rolle des Zeugen, auch des Gegenüber, der sagt, hören Sie mal, was bei Ihnen gerade passiert ist, das ist doch wunderbar. Ja? Das auch deutlich zu machen, anderen Menschen zu helfen, da ins Leben zu finden. Sokrates nannte das diese Mäeutik, ja, diese Hebammenkunst, ja, des Philosophen. Und ich würde sagen, auch des Begleiters, irgendwie manchmal die richtige Frage zu stellen, die jemandem so einen Haarmoment eröffnet oder so.
Total.
In diesem Sinne schon. Und es gibt auch Leute, wo ich mal nachfrage, wo ich mal anrufe und sage, wie geht es Ihnen? Weil ich das Gefühl habe, irgendwie, da wäre mal gut. Aber das ist sehr selten. Also im Grunde ist das ja mit einer großen Freiheit. Und was Gott der Vater mit Ihnen vorhat, weiß ich auch nicht. Aber tatsächlich gibt es so Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, da ist was Neues zum Leben gekommen.
Schön.
Es gibt ja Menschen, die keine Kinder bekommen können.
Ja.
Leider immer mehr. Oder nicht bekommen wollen, ich weiß es gar nicht. Familie hatte lange Zeit einen ganz großen Stellenwert. In Umfragen von Jugendlichen stand Familie, Ehe und Familie stand immer ganz oben an. Jetzt hat Papst Leo gesagt, Europa, wo sind eure Kinder? Ja, also die Kinderzahlen gehen rapide bergab. Viele Familien bekommen, viele Ehepaare, viele Paare bekommen keine Kinder mehr. Die Zeit wird schwierig, was weiß ich, die biologische Uhr, man muss erst die Ausbildung und dann die Berufsphase haben und bevor man überhaupt und so weiter. Ich erlebe tatsächlich auch Familien, Ehepaare, die zu mir kommen und sagen, klappt leider nicht. Ja, ja. Wir haben uns das gewünscht.
Ja.
Und dann zu schauen, wie kann ich trotzdem generativ sein, also ja. sozusagen Leben weiterschenken. In welchen anderen Kontexten kann das auch sein? Mhm. Wenn ich die Ehe verspreche, braucht es die Offenheit für Kinder, die Bereitschaft, Kinder zu zeugen und zu erziehen und in dieser Welt so. Das ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit der Ehe. Wenn Leute sagen, nö, Kinder könnte mich nicht, dann ist das nach christlichem Verständnis keine gültige Ehe, wenn ich das ausschließe. Wenn jemand keine Kinder bekommen kann, aus medizinischen Gründen, aus psychologischen Gründen, da gibt's ja ganz viele Dinge, klar. dann ist das nochmal was anderes. Dann kann es vielleicht auch eine andere Art und Weise geben, wie ich mich engagiere. In der Politik, im Verein, in der Sorge um, weiß ich nicht, Kinderdörfer, für eine gute Sache, keine Ahnung. Aber diese Bereitschaft, nicht nur für sich selber zu leben, sondern das Leben auch weiterzugeben, das ist wirklich ganz am Kern, ja. Und da habe ich tatsächlich gerade schon viele Fragen. Es gibt viele Leute, die ich erlebe, die sich nach dem Leben sehnen. Und gleichzeitig nimmt diese Bereitschaft ab, das Leben weiterzugeben. Vielleicht auch aus Angst, aus Ermüdung, aus Bedrängnis. Da finde ich, hat der Papst einen ganz guten Punkt gemacht, darauf nochmal deutlich hinzuweisen, zu sagen, das ist auch ein Geschenk. Kinder sind auch ein Geschenk, nicht nur für diese Welt, sondern auch für einen selber, um sich selber weiterzuentwickeln.
Ja, es ist eine Art von, wo Menschen viel Geld bezahlen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu Seminaren gehen über 3 Tage, ist das in der Tat etwas, wo du dir selber begegnest in vielen Momenten. Und weil nirgendwo wirst du so konfrontiert mit der Mischung aus Verantwortung für ein anderes Lebewesen, Egoismus, den jeder irgendwo in sich hat. Gebe ich hier was ab? Teile ich hier Zeit? Kann ich das irgendwie zusammenbringen? Also du musst dann irgendwie auch einen Kompromiss finden, Kompromiss mit deinem Kind, mit dir. Das ruft ganz viel hervor und auch ganz viel. Du hinterfragst plötzlich Zeit. Du hinterfragst bei einer schwindenden Zeit für dich als Einzelperson, für euch als Paar, weil du da so ein kleines Wesen hast oder meinetwegen auch schon ein älteres, größeres Kind, die völlig schnurrt. Hinterfragst du natürlich, wie investiere ich meine Zeit? Weil klar ist, du möchtest natürlich mit den geliebten Wesen, möchtest du deine Zeit verbringen. Das heißt, du möchtest gerne mit deinem Kind die Zeit verbringen oder mit deinen Kindern und mit deiner Frau. Und gleichzeitig willst du natürlich auch irgendwie deiner Arbeit nachgehen. Und ich kann nur für mich sagen, ich habe ja mit meiner Kinderschar, also mit den immer dazukommenden Kindern, auch meine Arbeit immer weiter verändert. Mhm. Also ich habe das.
Du hast 3 Kinder, vielleicht kann man.
Genau, ich habe 3 Kinder, auch immer noch mit meiner Frau verheiratet, glücklich verheiratet. Ich habe meine Arbeit daraufhin auch immer weiter umgestellt, also immer reagiert, weil ich geschaut habe, verbringe ich jetzt meine Zeit hier sinnvoll? Also die Zeit, die ich zur Verfügung habe fürs Arbeiten, ist das eine sinnvolle Arbeit? Macht die mich dann sozusagen auch wiederum zu einem guten Gegenüber für meine Mitmenschen? Weil das ist mir wichtig, bevor ich da jetzt dann Arbeit die ganze Zeit verrichte, die mich so unzufrieden macht oder so in eine Schieflage, dass ich das dann sozusagen dann auch schon wieder mit reintrage in die Familie. Und auch das ist nochmal auch dieses Sorgen, Stress, Termindruck, was auch immer. Und das willst du jetzt den Kindern auch nicht überstülpen. Also schaust du ja auch, dass du da irgendwie für dich eine Möglichkeit findest, damit so klar zu kommen, dass das mal alles gut und safe ist und auch der Eindruck da ist. Das gelingt auch nicht immer, logischerweise. Wie gesagt, habe ja vorhin auch gesagt, ich spiele jetzt nicht großartig Theater, aber ich schaue natürlich auch nicht, dass ich irgendwie vor den Kindern irgendwie alles wie thematisiere, so mag er als seines Erwachsene, weil darauf kommen die ja gar nicht klar. Ich finde, sie kommen jetzt schon auf so einiges, auf so einige Dinge gar nicht klar, die uns Erwachsenen vielleicht manchmal gar nicht so bewusst sind. Ob das sowohl das, was in den Nachrichten passiert, als auch das, was sie irgendwo aufschnappen, selbst wenn sie kein eigenes Handy haben, dann gucken sie doch irgendwo auf irgendein Display oder stehen dann mit einem an der S-Bahn und sehen dann da irgendwie die Nachrichten auf diesen großen Screens, was auch immer. Also ich glaube, es prallt sowieso schon immer so viel auf sie ein, was ihnen jetzt schon oftmals gar nicht das Gefühl gibt, es ist alles gut und wir sind safe. Ich weiß noch, dass mein Sohn mich sowohl bei Corona gefragt hat, wird das jetzt für immer so bleiben? Oder auch beim immer noch andauernden Ukraine-Krieg, wird das ein Krieg, der auch uns irgendwann betrifft? Und das finde ich schon...
Was die Kinder so mitbekommen. Ja, genau, ich muss an meine kleine Nichte denken, Charlotte, die als Kind nachts oft geschrien hat. Mhm. Nachtschreck. Ich
weiß Nachtschreck.
Nicht, ob du das kennst. Die hat plötzlich, wenn ich bei denen zu Besuch war, schrie die nachts, aber wie am Spieß und ließ sich nicht wecken
richtig, ne?
Und nicht, also und auch nicht trösten und so weiter. Ja. Also mein Schwager hat dann irgendwann herausgefunden, dass klassische Musik hilft und dann hat er sie auf dem Arm dann irgendwie da durchs Wohnzimmer getragen und Vivaldi angemacht, keine Ahnung. Aber es war furchtbar und das war jede Nacht und das haben die jede Nacht so irgendwie erlebt. Und meine Schwester sagte mir dann irgendwie, ja, wenn keine Kita ist, wenn Ferien sind, dann ist es nicht so. Nee. Wo ich mir denke, boah, wow, was macht mal die Kita das Kind? Ja, aber wer weiß, was alles ist, keine Ahnung. Aber was Kinder so alles irgendwie auch verarbeiten müssen und nachts dann vielleicht auch plötzlich. Also das hat mich schon sehr berührt, dass ich da dachte, wow, was prasselt heute auf Kinder ein? Und obwohl sie so behütet sind, da kann man sie nicht immer vor allem schützen.
Ja, ja. Und sie reden dann ja auch nicht darüber. Also du weißt es ja gar nicht. Meine mittlere Tochter, als Corona war, war sie so um die 10, 11. Und ein Kind, was sowieso schon sehr selbstbewusst, immer so sehr autark, auch mit 10, die wusste schon immer so, was sie will. Und auf einmal hat die bei uns geschlafen. Dann hat die sich dann die konnte nachts nicht mehr schlafen, allein im Zimmer. Aber es wurde auch nie ausgesprochen. Also sie hat nie gesagt, ja, das ist diese Corona-Zeit, finde ich jetzt irgendwie komisch oder so. Am Tag hast du gar nichts gemerkt. Und abends stand sie dann wieder da und hat gesagt, kann ich hier schlafen? So, und... Das ging dann tatsächlich bestimmt ein Jahr oder so, dass sie dann bei uns so als so ein großes Mädchen dann ja schon irgendwie bei uns geschlafen hat.
Du hast manchmal gesagt, es ist eine große Herausforderung, auch diese Welten miteinander zu verbinden oder in dieser so immer konfrontiert zu sein. Du kannst ja nicht sagen, auch heute machen wir mal Urlaub und die Kinder werden irgendwie weggeschickt. Das gibt es vielleicht auch manchmal, aber du bist ja eigentlich sehr viel mit den Menschen auch zusammen. Da geht es ja auch um Grenzen. Also man muss ja dann irgendwie auch als Vater Grenzen setzen, stelle ich mir vor, und konsequent sein, sagt er, oder sagen, okay, da muss ich auch Ausnahmen machen, Grenzen zulassen, Grenzen auch. Das ist ein großes Thema, glaube ich, also wenn ich das heute erlebe.
Ja, es ist ein großes Thema. Ich tue mich schon auch schwer, Grenzen zu setzen, aber es gibt so tief in einem, zum Beispiel Gerechtigkeit ist für mich ein ganz großer Punkt. Mhm. Ungerechtigkeit ist für mich, da reagiere ich ganz allergisch drauf. Und das ist bei den Kindern auch schon so. Das haben die schon durch ihre Kindheit jetzt irgendwie so mitbekommen. Dann auch diese Streitigkeiten zwischen den Kindern. Meine Kinder sind ja jetzt nun auch schon alle ein bisschen älter, aber es ist immer noch das Thema. So, da können wir uns auch den ganzen Podcast, können wir auch hier eine ganze Folge mitfüllen, ne? Da dann immer dazwischen zu gehen, oder was heißt, oftmals soll man ja gar nicht dazwischen gehen, und wir haben uns auch schon hier und da Beratung geholt, also so ist es nicht. Man kriegt da auch die abenteuerlichsten Tipps. Das ist ein großes Feld, dieses Erziehen und auch eine Grenze setzen. Und wo stecke ich die Grenze? Ich bin froh, dass meine Frau grundsätzlich ein bisschen strenger ist in den Dingen, weil sie auch immer sehr ablauforientiert ist. Die will die Dinge klar kriegen und dadurch hat sie eine andere Disziplin. Ich bin da manchmal eher noch so ein bisschen lax. Das wissen die Kinder natürlich auch. Das kriegen die ja ganz schnell auf die Kette. Wer ist hier eigentlich für was zuständig? Und wenn es darum geht, noch mal ein bisschen länger FIFA zu zocken, dann stehen die natürlich bei mir und sagen, oh, Papa, kannst du noch mal, das ist nur eine halbe Stunde, aber dann ist es auch wirklich vorbei, ne? Also diese Dynamik, die entsteht, ist natürlich auch eine andere Dynamik, ob du ein Kind hast, ob du zwei oder drei oder sogar mehr. Das ist eine. Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, da habe ich nämlich die ganze Zeit auch noch drüber gegrübelt. Die Kinder kommen auf die Welt und bringen schon was mit. Und sie haben von Anfang an eine Persönlichkeit, die da ist. Und das merkst du mit der Geburt. Also die kommen auf die Welt und jeder, der Eltern ist, der wird das bestätigen können. Du weißt, klar lernt man die natürlich auch erst kennen, wenn sie dann da sind. Aber du hast schon irgendeine Eigenschaft, haben die gleich schon da.
Obwohl es dieselben Eltern sind, obwohl es dieselbe Erziehung ist, sind die Kinder unterschiedlich.
Sind unterschiedlich. Und die kommen schon gleich mit einer, obwohl gleiche Backmischung, kommen die gleich mit irgendeiner Haltung. Die erste bei uns hat sich schwer getan, überhaupt auf die Welt zu kommen. Und das war alles ganz fragil. Und wenn man sie heute da sieht und die ist lang und die steht immer noch so ein bisschen fragil rum, aber die hat eben als Baby mit der Geburt sozusagen auf den letzten Metern hat die einmal kurz die Kurve gekriegt und hat durchgezogen. Und das ist so der Finisher-Typ. Also die zieht irgendwie, es mag alles Chaos sein, aber am Ende zieht die komplett durch und schafft's. Und die erste, die meine Frau mal gesagt hat, die steht mit einer Faust. Also die kam auf die Welt, die hat gleich alles zusammengeschrien. Da schossen schon die Tränen raus. Du wusstest sofort, die will jetzt. Ja. Die startet gleich los, ne? Und ja, beim dritten, jetzt war ich ja nicht dabei, weil da musste ich ja das Auto noch einparken, weil ich noch die anderen beiden noch zur Schule in den Kindergarten gefahren habe. Also da kann nur der Anästhesist was dazu sagen. Aber das finde ich lustig. Und das haben die, bringen die sozusagen mit in die Familie. Die tragen das da rein. Mhm. Und das Pflänzchen, das gießt du ja, also dann fütterst du und es wird Zeit verbracht und so, und dann lernt man sich kennen und so weiter. Und dann merkt man, ah, okay, so entwickelt sich das jetzt gerade. Und diese Charakterköpfe hast du dann halt zu Hause sitzen und denen dann Grenzen zu setzen. Dementsprechend wollte ich damit nur sagen, gibt es da auch gar nicht so ein Patentrezept. Mhm. Das halte ich nämlich für sehr kühn, da zu sagen, ja, nee, das macht man so, nee.
Also du meinst, die Grenzen müssen auch unterschiedlich sein, je nach Persönlichkeit, je nach Zeit und Ort und Situation zu sagen, was ist jetzt das Richtige und nicht da irgendwie rigide einfach so machen wir das
hier. Nee, dass man natürlich schon sich so auf so Basiswerte, christliche Werte einigt, das ist für mich selbstverständlich, aber die Feinheiten und so weiter, das kann man gar nicht mit irgendwelchen Erziehungsratgebern oder so dann lösen. Das
ist immer also es braucht irgendwie Vorgaben, aber dann auch die Freiheit jeweils zu gucken, was ist jetzt das Bessere. Ja. Ohne dann tausend Sachen rumzudiskutieren. Also wenn man dann einige Eltern erlebt im Supermarkt, die an der Kasse da über alles diskutieren, wo ich da, oh je, da weiß ich manchmal nicht, ob die armen Eltern oder die armen Kinder.
Ja, gut, ich weiß es da auch mal nicht. Mir tut das auch mal alles unfassbar leid. Ich weiß noch, als wir damals den ersten Langstreckenflug gemacht haben und dann, wir waren so gebrandmarkt schon von einem Flug auf die Kanaren und da hatte schon eins der Kinder die ganze Zeit geschrien, ne, und die Sache ist ja, am Anfang siehst du ja noch so alle, milde im Blick. Aber wenn du dann eine Stunde lang stehst mit deinem schreienden Kind im Flugzeug, dann merkst du aber schon, dass die auch alle irgendwie keinen Bock da drauf haben, dass da einer die ganze Zeit rumwackelt mit seinem Kind. Und ich weiß noch, als sie den ersten Langstreckenflug, dann ging die Tür zu und sagte meine Frau, so, jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand. Jetzt können wir nur hoffen, dass das jetzt hier gut geht. Und es ging dann ein Glück gut. Ich erlebe das ja immer noch so ganz oft, jetzt auch auf meinen Reisen, dann da Eltern dann mit dem schreienden Kind und so. Ich habe dann immer so mein Mitleid. Und manchmal ist halt auch einfach klar, dann denkst du auch als Eltern, hey, sag doch mal deinem Kind, dass es damit mal aufhört. Ne? Also das, wo man dann auch sagt, hey, das würde ich mir jetzt, ich würde das als Vater nicht durchgehen lassen, so, ne? Aber das ist schwierig, da bei anderen
irgendwie. Ja, nochmal vielleicht zu den grundlegenden Werten und Regeln, die du angesprochen hast. Ja. Zu den ganz grundlegenden Dingen, den 10 Geboten, gehört ja auch dieses dritte Gebot, du sollst deine Eltern ehren.
Richtig so.
Ja, das ist für tatsächlich Menschen, die Schwierigkeiten haben mit ihren Eltern, wo es vielleicht auch tatsächlich Missbrauch, irgendwelche Konflikte gab, was auch immer, ein ganz schwieriges Gebot. Mhm. Ich habe das häufiger, dass das angesprochen wird, auch in der Beichte. Und ich weise immer darauf hin, dass da nicht steht, du sollst deine Eltern lieben, sondern du sollst sie ehren. Mhm. Und ehren meint einfach nur mal eine grundlegende Form von Respekt.
Genau.
Wenn die Beziehung zu den Eltern nicht gut ist, dann kann das ein Gebet sein, dass sie besser wird. Und man kann selber etwas dafür tun, aber es ist nicht unbedingt gegeben, dass immer die Eltern-Kind-Beziehung, gerade auch wenn Alter und wenn es so sagen, dass das immer gut ist. Aber eine grundlegende Form von Respekt gegenüber den eigenen Eltern ist tatsächlich für die Bibel sehr grundlegend. Und da gibt es auch keine Ausnahme. Mhm. Im Gegenteil, das ist das einzige Gebot, was eine Begründung mit hat. Mhm. Bei den anderen 10 Geboten, Weisungen für das Leben, wird es einfach immer so hingesetzt. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja, das ist selbstverständlich. Bei dem Gebot, du sollst deine Eltern ehren, wird eine Begründung mitgegeben, damit du lange lebst. Also das hat tatsächlich etwas, was das eigene Leben auch nochmal reich und irgendwie nicht nur reich, sondern überhaupt, wo ganz viel Energie herkommt. Ja. Wenn ich zu meinen eigenen Eltern, zu meinem Vater, zu meiner Mutter ein respektvolles Verhältnis habe und auch vergeben kann, Vergebung erfahre, Versöhnung erlebe, das ist etwas, was uns viel Energie und Leben schenkt.
Ja.
Und da glaube ich manchmal bei aller Sturheit und irgendwie Gerechtigkeitssinn und wie viele reden nicht mehr mit ihren Eltern.
Ja.
Also so, da habe ich den Kontakt abgebrochen oder so. Das ist, glaube ich, etwas, womit man sich selbst beschwert. Also dieses Gebot, den Weisungen Israels, das ist schon von großer Bedeutung. Deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir heute nochmal darüber sprechen, über dieses Thema Vater sein und einen Vater haben. Das hat ja damit auch noch zu tun.
Ich kenne viele, die genau diese Problematik haben, wo das Verhältnis auch sich auf so ein Minimum reduziert hat. Das hat dann noch vielleicht den Stempel Respekt. Aber das geht auch nicht weiter darüber hinaus. Das ist sozusagen, ich will auch nicht sagen, dass es dann nur ein Burgfrieden ist, aber es ist sozusagen, dass die Akte ist eigentlich erledigt und man weiß voneinander und man schickt sich noch eine Karte oder noch einen Anruf und darauf hat sich das dann reduziert. Ich glaube, das meint die Bibel aber nicht. Ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr gewünscht, ne, bei dem Respekt. Das ist in der Tat so. Es gibt so viele, die noch drunter leiden unter dem schlechten Verhältnis oder die überhaupt leiden unter ihren Eltern, obwohl sie so alt sind wie du und ich. Die also dadurch, dass der Vater meinetwegen so eine starke Figur war oder auch so einen hohen Anspruch an den Tag gelegt hat, dass sie immer noch unter dem Anspruch leiden, auch wenn der Vater gar nicht mehr in der Lage ist, das noch großartig zu äußern. Aber allein durch die reine Existenz, dass der noch da ist, rennen die immer noch. Und rennen und rennen. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du bist erst richtig frei, wenn deine Eltern gar nicht mehr leben. Ne? Weil du dann nicht mehr irgendwie dieses Thema, das ist das jetzt noch geheilt oder ist dieser Respekt denn da? Habe ich diesen Respekt? Wenn du dieses Thema für dich gar nicht mehr bewegst. Ne? Und auf der anderen Seite wäre für mich jetzt der Gedanke ganz fürchterlich, weil es gibt auch noch so viele Momente, wo ich jetzt denke, mit meiner Mutter, die möchte ich verbringen und da möchte ich auch noch ganz viel hören und auch ganz viel erleben, weil ich in der Flüchtigkeit dieser Zeit, wenn du selber dann Familie hast oder dann auch ja im Leben so weitergehst, da bleibt so viel auf der Strecke. So vieles, was nicht mehr, wo man, wenn du nicht irgendwie regelmäßig mit deinen Eltern im Austausch bist, weil du gar nicht in der gleichen Stadt wohnst, wo so vieles einfach irgendwo hängen bleibt. Und das wäre so wichtig noch zu erfahren und zu hören.
Die Eltern haben die Erinnerungen.
Ja.
Die haben und die sind auch nicht aufgeschrieben. Nee. Also meine Schwester hat an meinem Vater irgendwann ein Buch geschenkt, schreib doch mal auf und so weiter. Das hat er nicht mehr gemacht.
Nee.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Diese Folge Erinnerungen, die ist mir auch ganz wertvoll. Und ich glaube, Eltern stehen für diese Erinnerungen, die man miteinander teilen kann.
Ja.
Genau. Einen Gedanken, den ich jetzt mitnehme aus unserem Podcast hier, ist, dass man Vatersein nicht fordern kann, sondern höchstens werden kann.
Ja.
Jesus sagt, lasst euch nicht Vater nennen, sondern seid Geschwister miteinander. Aber es kann sein, dass Menschen mir zum Vater werden auf diesem Weg. Ja, aber das ist ein Geschenk.
Das
und
ist ein Geschenk,
das lässt man sich nicht einfach durch Autorität, die man macht, sondern Autorität ist etwas, was wachsen lässt, was anderen auch zugesprochen wird. Ja. Vielen Dank für diese Folge. Das war sehr schön. Danke für deine Erfahrungen als Vater.
Ich danke dir.
Wer das Buch kaufen möchte, wir schneiden es in die Shownotes.
Machen wir.
Alles Gute. Ciao.
Alles gut. Tschüss.